Moin und willkommen zu Vorwärtsgang, dem Podcast von Vibe. Hier sind alle richtig, die sich für die Welt der Startups und Unternehmensgründung interessieren. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern und allen, die das Startup-Gen in sich tragen. Wir hören ihre Geschichten, ihre Tipps und ihre Einblicke in die spannende Welt der Unternehmensgründung. Egal, ob du selbst ein Startup gegründet hast oder einfach nur neugierig auf die neuesten Entwicklungen in der Unternehmerwelt bist, dieser Podcast ist für dich. Mein Name ist Lorenz und ich bin dein Host. Lehn dich zurück, mach es dir bequem und lass uns gemeinsam in den Vorwärtsgang schalten. Moin zusammen. Mein heutiger Gast ist Thorsten Wittmitz. Thorsten ist Managing Director des Next Commerce Accelerators, NCA. Er ist ein erfahrener Experte im Bereich Innovation und Unternehmensfinanzen. Mit über 10 Jahren Erfahrung hat er sowohl für große Unternehmen als auch für Startups und Finanzinstitutionen gearbeitet. Seine umfassende Expertise umfasst mehr als 30 VC-Runden, fast 100 Due Diligence-Prüfungen und zahlreiche Akquisitionen. Als serieller Unternehmer hat er mehrere eigene Unternehmen gegründet und erfolgreich verkauft. In seiner aktuellen Rolle beim NCA unterstützt er vielversprechende Startups und begleitet sie auf ihrem Weg zum Erfolg. Seine Leidenschaft für Technologie und digitale Transformation spiegelt sich in seiner strategischen Denkweise wider, die auf die Herausforderungen und Chancen der modernen Geschäftswelt abzielt. Herzlich willkommen, Thorsten. Schön, dass du da bist.
Sehr gerne. Hallo.
Thorsten, wir wollen heute zusammen mal das Thema anreißen, was benötigen Startups in der Frühphase? Also es wird wahrscheinlich unfassbar viel umfassen. Vielleicht zu Beginn, was ist überhaupt die Frühphase von Startups?
Also in der Regel entsteht ja irgendwo so eine Idee und das ist die Geschichte, die jeder hat. Sei das wie früher, was angeblich immer in der Garage, mittlerweile in der Küche oder in Coworking Spaces. Und dann kommt man aus der sogenannten Ideation Phase, kommt man und sagt dann irgendwann aus Gründerinnensicht, das ist wert, daraus vielleicht ein Unternehmen zu bauen und vielleicht ist auch eine skalierbare Idee. In dem Moment könnte man auch sagen, das ist eine Startup-Idee. Und dann geht es im Regelfall darum, wie bekomme ich ein Produkt entwickelt, wie komme ich an Kunden ran und wie komme ich an eine Finanzierung ran.
Okay, und deine eigene Expertise dazu, du machst das jetzt seit vielen Jahren, du bist Experte darin. Wie kam es überhaupt dazu, dass du dich dem verschrieben hast, dieser Unterstützung von Startups?
Ich habe unmittelbar nach meinem Master habe ich selber das erste Mal gegründet, gemeinsam mit einem Partner, der für die Produktentwicklung zuständig war und ich eben aus einer kaufmännischen Perspektive. Und in dem Zusammenhang haben wir eben festgestellt, dass du als Gründer extrem viel Zeit mit Dingen verbringen kannst, die am Ende relativ wenig Mehrwert bringen. Und daraus hin ist dann eben die Fragestellung entstanden, was benötigen Gründer und Gründerinnen eigentlich eben in der frühen Phase? Und tatsächlich basiert ganz, ganz viel auf dem, was wir damals gemerkt haben, was uns fehlte und gleichzeitig auch beim NCA, beim Next Commerce Accelerator, mein Managing Partner an meiner Seite, Christoph, kommt eben aus einer Produktsicht, aus einer Tech-Perspektive und hat seine Erfahrung ebenso eingebracht, was ihm eben auch damals fehlte und wie hätte man im Zweifel halt schneller skalieren können, schneller wachsen können und auch Dinge vermeiden können, die viel Zeit und am Ende des Tages vor allem auch viel Geld kosten.
Und was macht dann den NCA so einzigartig in Bezug auf die Frühphasenunterstützung?
Das, was wir festgestellt haben, was uns eben seinerzeit fehlte und heute auch viele der Gründerteams, mit denen wir zusammenarbeiten, ebenso. Das zum einen ist das tatsächlich die Expertise und die Erfahrung, die können wir vermitteln und haben darüber hinaus aber auch ein breites Netzwerk an Mentoren und Mentorinnen, die uns da auch entsprechend unterstützen und vor allem mit ihrem Know-how zur Verfügung stehen. So, das haben andere auch. Was uns tatsächlich unterscheidet von den meisten anderen Marktagierungen, ist dieser Ansatz, dass wir mit einer Vielzahl an verschiedenen Unternehmen zusammenarbeiten und das eben nicht auf Projektbasis, sondern dauerhaft. Das sind alles unsere Partnerunternehmen. Das sind auch alles Investoren bei uns im Fonds. Das heißt, die haben eine intrinsische Motivation, dass sich auch die Startups entsprechend weiterentwickeln. Und dieser Zugang eben zu jenen Unternehmen, im B2B-Bereich als Partner oder als potenzielle Kunden und im B2C-Bereich, aber vor allem auch da, um Marktzugänge zu öffnen und um auch ihre Expertise zu teilen, ist enorm wichtig. Es sind eben diese diese Frühphasen, wo man relativ einfach mit digitalen Ideen skalieren konnte und Marktanteile generieren konnten, die ist eben vorbei. Da, wo gerade aktuell richtig viel passiert, ist vor allem eben im B2B-Bereich. Das heißt, dort, wo die Digitalisierung eben noch nicht so weit vorangeschritten ist. Und besonders da ist es wichtig, dass man Produkte, Dienstleistungen entwickelt, die tatsächlich auch von Unternehmen gebraucht werden. Und das ist, an jener Stelle können wir eben Mehrwert bieten, den andere in der Form nicht haben und wir uns tatsächlich auch unterscheiden. Jedem Startup, mit dem wir zusammenarbeiten, prüfen wir auch dahingehend sehr genau, ob dieser Mehrwert tatsächlich auch gegeben ist und ob es dort möglich ist, auch tatsächlich über den Erfahrungsaustausch tatsächlich auch einen Zugewinn zu generieren.
Also der typische Ablauf für ein Startup, was sich bei euch bewirbt, ist eben genau, wie du es gerade angerissen hast, eine Bewerbung, die kommen auf euch zu oder vielleicht findet ihr auch das eine oder andere Startup, wo ihr denkt, ah, das ist vielleicht ganz interessant für uns. Durchlaufenden Bewerbungsprozess und dann prüft ihr, ob eben diese Gegebenheiten da sind und ihr die notwendige Unterstützung auch liefern könnt, ne?
Genau, also es ist so, tatsächlich ist so Inbound, Outbound, ist so 50-50, das ist immer die Frage, wer die Erstansprache gemacht hat und in der Tat geht's dann eben in Dialog. Wir gehen in einer sehr frühen Phase, gehen wir hin und schauen uns zum einen natürlich an, wie innovativ ist eben das Produkt, die Dienstleistung, ist das tatsächlich etwas Neuartiges, was es in der Form noch nicht gab oder ist das eben neu gedacht und wir glauben, jetzt könnte auch die Zeit dafür reif sein. Ganz entscheidend generell aus einer Venture-Capital-Sicht ist es überhaupt skalierbar. Das heißt, kann es wachsen und eben nicht über Köpfe, sondern kann es tatsächlich aus dem Produkt, aus der Dienstleistung heraus selber wachsen. Also ganz klassisch Economies of Scale erzielen. Das ist halt relevant, insbesondere wenn man sich anguckt, was für Bewertungen ja nicht nur wir, sondern auch andere zahlen und sie sind zu dem Zeitpunkt ja noch nicht realisiert. Dahingehend schauen wir eben, wie groß ist das Marktpotenzial, also wie groß ist der Markt? Langt es dem, den im Zweifelsfall im deutschsprachigen Raum zu bedienen? Geht es europaweit oder muss ich von Anfang an global denken, um überhaupt einen Markt adressieren zu können, der groß genug ist, um zu sagen, da lässt sich eben auch mit so einem Produkt, mit so einer Dienstleistung wachsen, auch was ist die Wachstumsrate des Marktes? Dann schauen wir uns die Vollständigkeit des Teams an, sind eben alle Qualifikationen vorhanden, die benötigt werden, um das Produkt auch entsprechend zu bauen und auszurollen. Denn ansonsten wird es eben sehr teuer, wenn ich sage, ich muss mir die Leute irgendwie teuer einkaufen, die sind nicht incentiviert, dass sie Anteile am Unternehmen haben, dann verbrenne ich schon in der Frühphase wesentlich mehr Geld, als mir eigentlich zur Verfügung steht. Und das ist eben, wie gesagt, für uns entscheidend, gucken wir, wie groß ist der Fit zu unseren Investoren. Und können wir darüber eben Mehrwert liefern, dass wir sagen, auch da haben wir die entsprechenden Zugänge. Und das sind die Themen, die dann für uns eine entsprechende Relevanz haben und wo wir glauben, dass wir ein geeigneter Partner für sein können.
Ja. Also ihr guckt vorher schon, nehmt nicht jeden, sondern es muss tatsächlich passen, was natürlich auch wichtig ist, weil wenn man da mit euch zusammenarbeitet, dass man dann auch tatsächlich beide Seiten die Ziele erreichen können, die man sich vorgenommen hat.
Ja, genau. So geht es allen anderen, aber ja natürlich auch. Man guckt irgendwie einmal, in welcher Phase passt es. Bei uns eben aufgrund dessen, dass wir die accelerierte Leistungen bringen, müssen wir schauen, inwiefern dadurch eben mehr Wert auch generiert wird. Und aber auch für alle anderen, sei das hier in Hamburg, Deutschland, beiden auch darüber hinaus. Und dann gucken, für wen hat zu welchem Zeitpunkt welches, wenn wir weiter im Accelerator-Programm bleiben, welche Unterstützung und aber auch bei VCs am Ende, wenn es weitergeht und ich eben mit den Größeren rede, muss ich auch gucken, wer kann mir eigentlich was bringen, was vielleicht ein bisschen mehr ist als reines Cash.
Hast du vielleicht einfach mal ein Beispiel für ein Startup, was durchgestartet ist bei euch? Darfst du das sagen?
Naja, wir haben seit 2017 haben wir 61 Startups unterstützt und eben in einer relativ frühen Phase über zwei Vorgenerationen. Das heißt, diejenigen, die durchgestartet sind, das sind sicherlich diejenigen, wenn wir eben in den ersten vorgucken, 2017 bis 2019, weil das sind Themen, die man mittlerweile kennt. Und da ist es extrem breit aufgestellt, sei das eben eine Company, YouTryMe, die im E-Commerce-Bereich aktiv ist, die Probierboxen hat, das heißt, die eigentlich auch im Bereich Marktforschung aktiv ist, die ist bekannt und durchgestartet. Dann gibt es die Company Localized, drei Gründerinnen, die eine B2B-Software für Unternehmen im Bereich Global Mobility entwickelt haben und damit international sehr erfolgreich sind. Und dann haben wir unter anderem auch im Portfolio so eine Company wie Tourscanner. Das ist quasi das Skyscanner für Tours und Activities. Die sind auch nur mit unserer Finanzierung extrem erfolgreich. 60% EBITDA-Marge, hohe monatliche GMV. Das macht auch total Spaß, sich sowas eben anzugucken. Wenn wir jetzt in den zweiten Fonds gucken, die sind eben größtenteils von der Entwicklung noch nicht so weit wie die aus dem ersten Fonds. Das heißt, die brauchen noch ein bisschen zum Durchstarten und finden häufig eben ihren Product-Market-Fit noch, entwickeln halt auch weiterhin ihr Geschäftsmodell. Und da ist es ganz, ganz wichtig, was ich vorhin sagte, wenn aktuell die Zeit und vor allem auch für uns eher für B2B-Geschäftsmodelle reif ist als für B2C-Modelle, dann muss man dort auch sehen, dass tatsächlich Sales-Cycle wesentlich länger dauern, Produktentwicklungszyklen auch länger dauern als im Bereich B2C, wo ich tatsächlich ganz, ganz schnell iterieren kann und mit ein bisschen Ad-Spend und Media-Budget herausfinden kann, wie meine Kunden eigentlich funktionieren. Und im B2B ist das halt wesentlich langwieriger reinzukommen. Auf der anderen Seite, wenn ich einmal drin bin, dann braucht auch umso länger, mich wieder rauszubekommen.
Ja. Okay, aber jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, wieder zurück ein bisschen auf den Kern, auf die Frühphase zu kommen. Gucken wir uns einfach mal so die Frühphase an. Was sind denn wirklich die spezifischen Herausforderungen, die du für Startups in der Frühphase siehst? Also welche Herausforderungen kommen auf die Startups zu oder haben sie generell? Wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich, aber brauchen wahrscheinlich Geld.
Genau, sie brauchen Geld. Also auch in der Literatur hinreichend beschrieben, aber tatsächlich ist es so. Ich komme halt irgendwann aus der Idee und entwickle eine Lösung. Und diese Lösung passt offensichtlich auf ein Problem, auf ein Painpoint. Dann habe ich diesen berühmten Problem-Solution-Fit gefunden. So, jetzt habe ich eine Lösung, die vielleicht als Produkt zumindest im MVP-Status vorliegt und als Prototyp vielleicht auch schon ausprobiert wurde. Habe vielleicht schon meine ersten User-Interviews geführt und bin eben aus Bordmitteln heraus, habe ich das erstmal entwickelt. Und dann ist der nächste Schritt, ist tatsächlich dieses Thema Product Market Fit. Das heißt, ich muss tatsächlich dieses Produkt, was meine Lösung darstellt, muss ich zum Markt bringen. Und dann ist es eben ganz, ganz relevant, das auch entsprechend am Markt zu positionieren. Und was benötige ich dafür? Wie du sagst, ich benötige Ressourcen, im Regelfall auch finanzielle Ressourcen, weil ich den Atem haben muss, um das durchzustehen. Das Produkt auf der einen Seite zu entwickeln, auf der anderen Seite ist aber eben auch zu vermarkten, zu vertreiben, diese Gespräche zu führen. Im Zweifel benötige ich zusätzliche Entwicklungsressourcen oder auch Designressourcen, um das Ganze so zu machen, dass es tatsächlich auch benutzt werden kann und angefasst werden kann. Benötige im Zweifel auch zusätzlich noch ein bisschen Working Capital, um rauszugehen. So, das ist die Kapitalseite. Dann benötige ich halt tatsächlich die Marktzugänge und auch die Marktexpertise. Das geht über uns, aber über andere auch. Ich muss an einzelne Unternehmen rankommen, muss herausfinden, ob die Lösung, wie ich sie mir erdacht habe, tatsächlich auch entsprechend funktioniert und muss dann iterieren und tatsächlich ein Produkt bauen, wo es auch die berühmte Willingness to Pay für gibt, wo es dann tatsächlich auch Kunden für gibt, die bereit sind, dafür zu zahlen. Und allein da liegt schon so ein bisschen die erste Herausforderung. Häufig gerade ich in Unternehmen, die mir ihr Problem genau beschreiben. Und das haben häufig eben nur einzelne Unternehmen. Und dann habe ich Folgendes. Dann baue ich für die eine Software, die auch nur die gebrauchen können und die ich keinem weiteren verkaufen kann. Und das ist eben ganz wichtig, darauf zu achten, dass ich weiterhin das baue, was am Markt auch benötigt wird und was nicht nur eben ein Unternehmen benötigt, sondern was mehrere Unternehmen benötigen. Wenn ich das zum ersten Mal mache, kann ich da natürlich ganz, ganz viel richtig machen. Ich kann aber eben auch viel falsch machen. Und das ist das, wo wir tatsächlich auch klassisch aus dem Accelerator-Ansatz herauskommen, wo wir sagen, wir versuchen diese Fehler, die sind erlaubt und die müssen gemacht werden und das ist ganz, ganz wichtig. Viel wichtiger ist aber, daraus zu lernen. Und dass wir da dann eben auch die Gründerteams an die Hand nehmen und sagen, was kann ich jetzt daraus ableiten, was kann ich daraus lernen, wie kann ich mich weiterentwickeln. Das heißt, dieses, was auch beschrieben ist in der Lean Startup Theorie, dieses Build, Measure, Learn, immer wieder möglichst kleine Hypothesen aufzustellen, dafür eben auch Produkte oder Product Features zu bauen, herauszufinden, wie die quasi genutzt werden, das zu messen und daraus zu lernen und dann eben in die weitere Entwicklung reingehen. Also in einer unglaublich schnellen Geschwindigkeit zu iterieren. Das ist ganz, ganz wichtig, so, weil so kann ich es schaffen, eben einen Marktvorteil zu erlangen, indem ich tatsächlich der Erste am Markt bin, einen Timing-Vorteil habe, das Produkt habe, die ersten Kunden angesprochen habe und das dann alles für mich nutzen kann.
Klingt nach einer Menge To-Dos, die da auf die Startups zukommen, aber ich glaube, es ist natürlich wichtig, da wirklich sich dann auch so ein bisschen abzuarbeiten, dass man weiß, wo man steht. Gibt es für dich daraus so abgeleitet auch so einen Schlüsselmoment, wo es kippen kann, in welche Richtung auch immer in der Frühphase? Also der den weiteren Erfolg eines Startups bestimmen kann, wo geht es dann bergauf oder vielleicht auch mal dann bergab? Gibt es diesen einen Moment, wo man kann, okay, jetzt geht's ab?
Ja, also das ist natürlich auch nicht bei allen gleich, aber was man häufig sieht, es gibt diesen ein oder vielleicht auch zwei extreme friendly Customers. Da kommt man mit allem durch, weil die wissen natürlich auch, sie sind die Ersten und da, wie vorhin schon gesagt, darauf achten, dass man nicht plötzlich nur für den einen eine Lösung schafft, sondern dass die weiterhin für alle da ist. Und dann geht es tatsächlich darum, eher bei dem Dritten, bei dem Vierten da ranzukommen und den auch zu überzeugen. Und in dem Moment stellt man eben fest, also das beschreibt jetzt tatsächlich ausschließlich das B2B-Szenario, stellt man natürlich fest, dass es tatsächlich auch einen entsprechenden Markt dafür gibt. Und dann weiß ich das. Und die andere Richtung geht es eben, dass man merkt, mit all dem, was man sich im Zweifelsfall tatsächlich auch mit einem ersten oder einem zweiten Pilotkunden aufgebaut hat, findet trotzdem keine Nutzung statt. Denn das eine sind diejenigen, die eben sagen, dieses und jenes bräuchten wir und das auch beschreiben und ich kann das auch in Use Cases und User Stories runterbrechen. Und am Ende sind es trotzdem überall, sind es tatsächlich User, sind es Menschen, die das entsprechend nutzen müssen. Und da gibt es eine Vielzahl an Beispielen, insbesondere in den wenig technologischen oder digitalisierten Branchen, sei das eben im Baugewerbe, sei das irgendwie in der Landwirtschaft, in der Fischereiwirtschaft, in der Forstwirtschaft. Da wird ganz, ganz viel entwickelt und dann stellt man plötzlich fest, weder auf hoher See noch im Wald hat man irgendwie Mobilfunk und dann hat man eine hochgradig entwickelte App, die einem im Moment aber gar nicht weiterbringt. Und das, so Dinge passieren eben immer wieder und deshalb ist es ganz wichtig und die Empfehlung an all geht raus, setzt euch auf den Schoß bei den Usern, guckt euch an, was die tatsächlich machen und wie die vorgehen. Und um genau das zu vermeiden, dass zwar auf dem Reißbrett was entwickelt wird, was dann aber am Ende eben gar nicht benutzt wird.
Ja, also rausgehen, gucken und tatsächlich das Produkt nicht nur rausgeben, sondern mitbegleiten, genau zu schauen, passt das überhaupt, was ich mir hier überlegt habe, sind die Anwendungen doch vielleicht ein bisschen anders, als ich gedacht habe oder funktioniert es nicht so und dann reagieren zu können.
Genau, wir haben gerade, das ist noch nicht veröffentlicht, wir sind gerade tatsächlich in Investment gegangen, die haben mit 60 Pilotkunden verschiedene Product Features getestet und entwickelt und alles, bevor es ein vermeintlich fertiges Produkt gibt, was auch ausgerollt werden kann. Das ist eine extrem hohe Anzahl, das führt aber dazu, dass halt eine Vielzahl an Unsicherheiten dann auch ausgemerzt sind und es tatsächlich relativ klar ist, wo die Reise hingehen soll hier.
Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Bin ich gespannt drauf, wenn ich dann erfahre, um welches Unternehmen es geht. Sag mal, wenn die Startups die Kohle brauchen, dazu vorhin gesagt, klar, Kapital ist key. Am Ende ohne Geld funktioniert es sehr schwierig. Gibt es sicherlich auch Beispiele, aber erstmal braucht man irgendwo Kohle. Hast du Ratschläge für Startups, die jetzt nach Finanzierung in der Frühphase suchen? Worauf sollten die achten? Also wenn sie auf euch zukommen oder auf andere sei es Privatpersonen oder andere Marktbegleiter, die Kapital zur Verfügung stellen. Wo sollte ein Startup darauf achten? Was muss gegeben sein? Was sind so die Entscheidungskriterien auch für euch?
Das ist ja, also das Thema, eine Finanzierung aufzunehmen und Investoren reinzulassen, das ist ja auch kein reiner Selbstzweck. Es gibt ja manche Startups, die verlieren sich darin, stetig im Fundraising zu sein und neue Investoren zu onboarden und vergessen dabei eigentlich, den Markt zu erobern. Auch da gilt Equity, das heißt Anteile, Eigenkapital, ist das Wertvollste und das Teuerste, was ich abgeben kann. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, aus eigener Kraft heraus oder eben aus ersten Umsätzen heraus die Themen weiterzutreiben, dann bedeutet das auch, dass mir am Ende des Tages mehr meines Unternehmens gehört. Und das hat verschiedene Aspekte. Das ist natürlich zum einen ist das die Werthaltigkeit der Anteile, wenn ich etwas gebaut habe. Zum anderen sind das aber auch, das darf man nicht vergessen, das sind natürlich auch Mitspracherechte. Sobald ich einen Investor dabei habe, ist es ab dem Moment, sobald ich von einem ersten Menschen, sei das privat oder institutionell, Geld aufgenommen habe, ist es die Reise vorgegeben, dass ich einen Exit erzielen soll. Das heißt, das ist in dem Moment für alle klar. Wenn ich das als Gründer auch will, dann ist das vollkommen in Ordnung. Zum anderen sollte ich immer nur so viel Geld aufnehmen, wie ich tatsächlich auch benötige. Denn zumindest in der Theorie ist davon auszugehen, dass sich in der nächsten Runde die Unternehmensbewertung auch entsprechend erhöht hat und ich dann eben für gleiche Höhe an Kapital, das ich aufnehme, weniger Anteile abzugeben habe. Die Faustregel ist da eigentlich, dass ich darauf achten sollte, dass ich so viel Kapital aufnehme, dass ich damit 18 Monate Luft habe. Wo kommen die 18 Monate her? Die kommen daher, dass ich ab dem Moment eigentlich 12 Monate Zeit habe, mich tatsächlich mit meiner Produktentwicklung und meiner Marktentwicklung und dem Aufbau eines Teams entsprechend auseinanderzusetzen und ich dann wieder 6 Monate Zeit für ein Fundraising einplanen muss. Denn das ist es eigentlich von dem ersten Erstellen der benötigten Dokumentation bis wirklich zum finalen Abschluss, das heißt der Unterschrift unter den Vertrag, vergehen in der Regelfall 6 Monate. Und ich habe selten Startups gesehen, die eine volle Finanzierungsrunde in einer kürzeren Zeit auf die Beine gestellt haben. Und um 12 Monate Luft zum Arbeiten zu haben und nicht schon wieder ins Fundraising zu verfallen, benötige ich dann eben plus diese 6 Monate Fundraising, sollte ich schauen, dass ich Luft habe für 18 Monate mit dem Kapital, was ich aufnehme.
Und dann das Ressourcenmanagement, also dann kommt die Kohle rein. Welche Aspekte dann des Ressourcenmanagements sind aus deiner Sicht besonders kritisch in dieser Frühphase? Worauf sollte geachtet werden? Wo sollte der Fokus drauf gelegt werden?
Also ganz wichtig ist es, dass ich es schaffe, in dem Moment tatsächlich zu tracken, was ich tue. Das heißt, ich kann nach einer KPI-Logik agieren, ich kann nach einer OKR-Logik agieren. Umso wichtiger ist, dass mir klar ist, was eigentlich passiert. Ich habe ja einen Plan aufgestellt, den habe ich im Zweifelsfall auch mal eben Investoren vorgelegt. Wenn ich tatsächlich nur geplant habe, 18 Monate Geld zu verbrennen und nichts einzunehmen, also was immer auch in Abhängigkeit dessen liegt, was ich eigentlich entwickle und wie hoch der Entwicklungsaufwand ist, dann muss ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich Monat für Monat nicht plötzlich mehr Geld ausgebe, als ich geplant habe. Denn ansonsten habe ich halt komplett den Plan verfehlt. Wenn ich damit gerechnet habe, dass ich relativ früh erste Umsätze erziele, dann muss ich mir auch anschauen, kommen die tatsächlich auch in dem Rahmen rein. Das heißt, das Ressourcenmanagement ist in dem Fall vor allem auch ein Kapitalmanagement und dass ich schaue, dass mir nicht plötzlich viel, viel früher mein Geld ausgeht, ich aber tatsächlich noch weit entfernt bin von den Zielen, die ich mir ursprünglich mal gesteckt habe, denn dann wird es umso herausfordernder, die nächste Runde auf die Beine zu stellen. Und dann hänge ich in diesem Dauer-Fundraising drin und bekomme vielleicht wieder nur eine Brückenfinanzierung auf die Beine gestellt, mit der ich wieder nur einen halben Weg gehen kann und bin eben stetig in der Diskussion. Ich schaffe es, meine Unternehmensbewertung nur, wenn überhaupt, ganz, ganz langsam zu steigern. Das heißt, ich gebe immer mehr Anteile ab. Irgendwann kommt die Diskussion, dass Gründerteams von sich aus sagen, wir sind ja gar nicht mehr motiviert, uns gehört ja gar nicht mehr so viel von unserem eigenen Unternehmen. Am Ende haben sich das dann aber alle eben selber eingebrockt. Sondern viel wichtiger wäre es eben darauf zu achten, dass tatsächlich dann auch mit dem vorhandenen Kapital entsprechende Ziele erreicht werden. Und vielleicht ist es auch mal sinnvoll, eben in kleineren Meilensteinen zu agieren und dafür relativ früh eben klar zu machen, dass man bereits erste Kunden erreicht hat, dass man eben Meilensteine im Produkt erreicht hat und die auch laut Plan funktionieren. Und dann werde ich wesentlich reibungsloser eben durch diesen gesamten Fundraising-Prozess auch durchkommen.
Also Planung ist... Das ist tatsächlich so the key. Also ja. Man kann nicht alles planen, aber man braucht einen Plan, nach dem man sich richtet. Und ihr werdet ja sicherlich auch darauf achten, dass ein Unternehmen, was sich bei euch bewirbt und wo ihr investiert, dass die am Ende des Tages auch einen vernünftigen Plan haben. Das wird sicherlich für euch auch ein wichtiges Kriterium sein, dass der Businessplan da funktioniert und wie häufig ihr reviewt dann die einzelnen Unternehmen, dass die Sachen dann auch so umgesetzt werden oder argumentativ so, dass die Argumente da sind, wenn man Dinge dann anders macht, weil irgendwelche Herausforderungen aufgetreten sind.
Wir gucken es bei uns tatsächlich, also jene Startups, mit denen wir eben im Rahmen der Acceleration-Phase zusammenarbeiten für 6 Monate, gucken wir uns tatsächlich die Pläne auf Monatsebene an. Und ganz wichtig ist eben, dass frühzeitig die Pläne geändert werden, wenn Dinge anders eintreten als ursprünglich erwartet. Und das ist eben wieder dieses Build-Measure-Learn, halt wirklich in möglichst klein geschnittenen Hypothesen arbeiten und diese eben zu validieren oder auch zu negieren. Und daraufhin kann ich dann halt immer lernen und kann meinen Plan anpassen. Das heißt, dieser berühmte Business Case, dieses Excel, wo die monetären Zahlen drinstehen, das spiegelt ja am Ende nur das wieder, was in meinem Unternehmen passiert. Habe ich irgendwie externe Ressourcen, die ich einsetze? Habe ich erhöhte Marketingaufwände? Entstehen irgendwo Kosten, mit denen ich vorher nicht geplant habe? Vielleicht auch aufgrund einer technologischen Infrastruktur und zusätzlichen Dienstleistern, Technologiedienstleistern, die ich nutze oder ähnlichen. Und das muss ich natürlich alles einplanen, weil das hat im Zweifel auch langfristig einen Impact auf mein gesamtes Geschäftsmodell. Das heißt, dieses Excel spiegelt am Ende ja nur das wieder, was ich tue. Genauso wie es auch, wenn ich am Ende des Jahres hingehe und eben vollständigen Jahresabschluss erstelle, dann spiegelt das monetär auch nur das wieder, was ich 12 Monate lang getan habe. Und so sollte meine Vorausplanung eben eigentlich auch stattfinden. Das heißt, aber auch da die Bitte, nicht täglich irgendwie hingehen und alles anpassen. Aber sobald tatsächlich eben insbesondere im Rahmen der Produktentwicklung, insbesondere im Rahmen des Vertriebsprozesses einschneidende Ereignisse eingetreten sind, dann sollte ich die frühzeitig in meinen Plan geben, um zu wissen, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung meines Unternehmens.
Also nicht zu detailliert planen, also detailliert planen schon, aber nicht immer wieder Plan umwerfen, auch mal ein bisschen machen, aber trotzdem das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Muss ich die Waage halten.
Genau, es ist nie schwarz und weiß, sondern es geht darum, ich habe mit extrem begrenzten Ressourcen, die Standard-Gründerteams, mit denen wir zusammenarbeiten, bestehen aus 2, maximal 3 Personen und damit habe ich natürlich eigentlich noch nicht alle Unternehmensfunktionen abgedeckt. Am Ende muss ich schauen, wer kann eigentlich wie lange was machen und wie viel Kapazität habe ich dafür. Aber da muss ich mich eben selbst organisieren und auf der einen Seite aufpassen, dass irgendwie die Entwicklerteams nicht zu selbstverliebt vorgehen, im Bereich der Finanzplanung ähnlich, nicht zu detailverliebt und es eben auch von oben gesteuert wird. Deshalb ist so diese, tatsächlich auch dieses immer, wer ist eigentlich der Kopf hinter einer Idee? Und dann heißt es eben häufig, haben wir nicht. Das mag total charmant sein, aber es ist tatsächlich eigentlich auch nicht verkehrt, wenn es eine Stelle gibt, wo alles zusammenläuft und tatsächlich auch von oben gesteuert wird. Das heißt ja nicht, dass man irgendwie mit alteingesessenen hierarchischen Prozessen plötzlich auf ein Startup losschlagen muss. Aber ist auch da wichtig, diese Steuerungs- und Strategiefunktion, die muss eben auch gegeben sein. Und dafür müssen sich nicht alle stetig treffen und abstimmen und den größtmöglichen Konsens finden, sondern man muss sich, ganz wichtig ist, dass man sich gegenseitig vertraut. Genauso wie diejenigen, die für die Strategie zuständig sind, auch den Entwicklerteams vertrauen müssen, dass die das Richtige tun und da nicht ständig irgendwie sich alles nochmal angucken und doppelt reviewen. Dafür wird die Zeit wahrscheinlich gar nicht vorhanden sein.
Ja. Apropos Zeit, wir kommen leider langsam schon zum Ende unseres Podcasts. Vielleicht nochmal zum Abschluss. Du hast 1 Minute nochmal Zeit, um vielleicht so die 3 praktischen Tipps, die du geben würdest an Gründer und Gründerinnen in der Frühphase. Nochmal so zusammengefasst, so die Keys.
Als erstes rausgehen, unterhalten euch mit euren Usern. Zweitens, habt eure Planung im Griff. Und drittens, schaut, dass ihr im Team alle Funktionen abgedeckt habt, die benötigt werden, um das nicht nur das Produkt, sondern das gesamte Unternehmen erfolgreich zu machen.
Das war eine schnelle Minute, ich glaube, es waren 20 Sekunden. Thorsten, vielen lieben Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Vielleicht finden wir ja nochmal Zeit, um da eine 2. Runde zu machen. Ich fand es sehr, sehr spannend und hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Danke dir.